damit herzlich willkommen zu Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Es ist eine besondere Folge, die wir heute machen. Sie haben vielleicht im vergangenen Jahr im Dezember mal reingehört und Anfang Januar. Wir machen ab und an ja nicht nur sehr technische Podcasts, in denen wir über verschiedene neue LKW sprechen oder über neue Rechtsvorschriften, sondern ab und an streuen wir auch gerne mal ein bisschen was Menschliches rein. Und das möchten wir mit diesem heutigen Podcast auch tun. Deswegen haben Sie vielleicht in der Beschreibung vorne auch schon gesehen, dass dieser Podcast etwas länger ist als die üblichen 15 Minuten, die wir uns nehmen. Denn wir möchten uns heute gerne so viel Zeit wie möglich nehmen für Dennis Affeld. Er ist seit dem 01.01. der Leiter der Geschäftsführung der MAN Truck and Bus Deutschland GmbH und sitzt mir heute gegenüber. Hallo, Herr Affeld.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
So, ein extrem langer Titel, über den wir heute sprechen werden. Wir haben heute zwei Missionen. Wir wollen erstmal darüber sprechen, wie Ihr Leben Sie in diese Position gebracht hat und natürlich darüber, was Sie dort machen und natürlich auch so ein bisschen in die LKW-Welt wollen wir auch reinschielen heute.
Klar, gerne.
Wie war Ihr Tag bisher, Herr Affeld?
Oh, anstrengend. Ich fühle mich ein bisschen erschöpft heute, muss ich ehrlich sagen. Freue mich auch aufs Wochenende. Das ist ja immer so, ich weiß nicht, jetzt ist glaube ich irgendwie so mein 50. Tag und am Anfang prasselt alles auf einen ein, alles ist neu. Man muss unglaublich viel lernen, lernt unglaublich viel neue Leute kennen. Und das macht unglaublich viel Spaß, aber ist auch anstrengend.
Ich hatte gerade schon gesagt, Sie sind ja seit dem 01.01., also wir zeichnen heute am 1. März auf. Sie haben heute Ihr zweimonatiges. Glückwunsch. Der Leiter der Geschäftsführung bei MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Vielleicht bevor wir mal in diesen Alltag ein bisschen reinschauen, vielleicht definieren wir das nochmal ganz kurz. Was hat die Truck & Bus Deutschland GmbH denn für eine Aufgabe innerhalb der großen MAN-Welt?
Ja, wir sind verantwortlich für den kompletten Vertrieb in Deutschland und darüber hinaus bin ich auch noch verantwortlich für die Region Dach. Das heißt, da gehört Österreich und Schweiz auch noch mit dazu. Und wenn ich sage Vertrieb, dann ist das der Vertrieb aller Produkte. Dazu gehören die LKWs, dazu gehören die Transporter der MAN TGE, dazu gehören die Busse. Und dazu gehört natürlich auch das Customer Service Geschäft. Wir haben ja auch sehr viele Werkstätten. Also der ganze Umfang dort in Deutschland, Österreich und Schweiz.
Und das verantworten Sie jetzt in dieser neuen Position. Sie waren vorher Leiter des Gesamtbereichs Truck. Wie unterscheiden sich diese beiden Positionen genau?
Ja, man muss sich das vorstellen, wir sind da so in einer Matrix organisiert. Es gibt Menschen, die für eine Geschäftseinheit zuständig sind und das war ich vorher, also für den gesamten Truck-Bereich weltweit, über alle Märkte, über alle Regionen, über alle Länder hinweg. Aber eben nicht für Bus, auch nicht für Customer Service, auch nicht für den Transporter. Und jetzt bin ich eben für die Region verantwortlich, das ist die andere Seite der Matrix und da eben für alle Produktbereiche. Und der Unterschied ist, dass die Regionen wirklich operativ das Geschäft verantworten und auch disziplinarisch wirklich bis zum Verkäufer, bis zum Mechaniker die gesamte Mannschaft führen.
Sie sind seit 20 Jahren? Knapp 20 Jahre sind Sie jetzt, glaube ich, bei MAN, oder?
Seit 2005, seit 19 Jahren.
Seit 19 Jahren, nächstes Jahr 20-Jähriges. Ja. Wie kommt man auf diese Position nach oben? Ich glaube, Sie werden nicht direkt irgendwo im höchsten Management angefangen haben.
Nee, das ist ein langer Weg mit Umwegen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll.
Ganz am Anfang.
Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja, vielleicht fange ich dann ein Stück weit bei meinem Hintergrund, bei meinem Studium an. Ich habe angefangen in Kiel Volkswirtschaftslehre zu studieren. Und davor kann ich eigentlich noch anfangen. Davor habe ich eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Und Groß- und Außenhandelskaufmann in einem Versandhandelsunternehmen. Okay. Und Versandhandel hat auch schon sehr viel mit Logistik zu tun, sehr viel mit Lager, sehr viel mit Transport. Da waren eigentlich so die ersten Berührungspunkte zu dem Thema. Aber wie gesagt, dann danach angefangen Volkswirtschaftslehre zu studieren in Kiel und habe das Hauptstudium dann aber in Stuttgart gemacht, Wirtschaftswissenschaften in Stuttgart-Hohenheim und habe danach angefangen zu arbeiten bei einer Unternehmensberatung bei Roland Berger. Und da war ich lange Zeit und in dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele verschiedene Projekte gemacht. Die hatten aber noch gar nichts mit Vertrieb zu tun und die hatten auch am Anfang noch nichts mit LKW zu tun, sondern das waren Themen Einkaufsoptimierung, Produktionsoptimierung in einem Pharmaunternehmen, in einem Telekommunikationskonzern, wirklich verschiedenste Branchen, auch in verschiedenen Ländern war ich da unterwegs. Ja, und nach 4 Jahren dort gab es ein wesentliches Projekt, was mich dann auch zur MAN gebracht hat im Wesentlichen. Und das war beim Wettbewerber von MAN, bei Daimler Truck.
Okay.
Und da war ich als Berater 3 Jahre lang tätig und auch wiederum im Thema Einkauf, im Thema Entwicklung. Und das nicht nur in Stuttgart, sondern da habe ich 3 Jahre lang gependelt zwischen Tokio, da sitzt eine Marke davon, Mitsubishi Fuso, und USA, Portland, da sitzt die Marke Freightliner. Und zwischen 3 Kontinenten bin ich damals dann 3 Jahre lang gependelt und habe sozusagen Daimler Trucks dort beraten. Und so bin ich in die LKW-Branche reingekommen.
Ja. Das klingt nach einem sehr rastlosen Leben. Also Sie haben in der Mitte Ihrer Vita angefangen, ne? Wenn man davor noch schaut. Sie sind geboren in Berlin, teilweise aufgewachsen im Raum Frankfurt, haben dann studiert in Kiel. Ist es so rastlos, wie es klingt? Oder war das schön vielleicht?
Kann auch ja, sein. Es geht. Ja, wir sind in der Kindheit viel umgezogen. Vielleicht auch interessant, warum sind wir viel umgezogen? Mein Vater ist Logistiker.
Ach ja, okay.
Und mein Vater hat in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und zuletzt in einem großen Handelskonzern bei der Metro war er Logistikleiter. Von daher habe ich wahrscheinlich auch irgendwo durch die Familie schon so ein bisschen das inblein Blut bekommen oder mit in die Gene bekommen. Und ja, wir sind dort häufiger umgezogen. Kindergartenzeit war in Essen im Ruhrgebiet. Meine Schulzeit in Friedrichsdorf-Taunus in der Nähe von Frankfurt. Und das hat mich mitgeprägt, aber ich fand das immer, ich bin vielleicht wirklich ein bisschen rastlos, das könnte man schon sagen. Okay. Wahrscheinlich würde meine Frau das sagen, ja.
Okay.
Ich bin ein bisschen rastlos.
Darf man ja sein, ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Wie muss ich mir jetzt Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Wir sitzen an einem Freitag um 16.15 Uhr zusammen, wir sind vorhin durchs Haus gelaufen und haben schon spaßeshalber gesagt, ja, das ist ein Tag, an dem gerne viele Homeoffice und am liebsten früh Schluss machen. Jetzt sitzen wir hier, wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Vielleicht auch erst seit 1.1.
Ja, mein Arbeitsalltag ist eine Mischung aus im Büro sein und mit Menschen sprechen, viele Termine haben. Und Büro heißt bei uns hier in München, in Karlsfeld, bei der MAN, wo wir unseren Stammsitz haben. Dann seit natürlich Corona, wie es wahrscheinlich vielen geht, auch einige Meetings per Teams und Videokonferenzen. Und gerade jetzt ist natürlich die Mannschaft extrem verteilt. Ja. Mein Team sitzt überall in Deutschland verteilt, überall in Österreich und der Schweiz. Also natürlich auch Teams-Meeting. Und es ist geprägt von vielen Reisen. Ja, ich war gerade letzte Woche war ich 3 Tage zum Beispiel in der Region West, das ganze Ruhrgebiet besucht, Betriebe angeschaut, in Köln, in Duisburg, in Bochum, in Münster, mit Verkäufern gesprochen, auch mit Kunden gesprochen natürlich. Also sehr viel Dialog und sehr viel auch vor Ort Besuche.
Hat es Sie überrascht, dass Sie für die Position des Leiters der Geschäftsführung in Frage kommen? Haben Sie sich da selber drauf beworben? Wie geht das eigentlich? Also wird man da vorgeschlagen und heißt es, ey Dennis, hast du nicht Lust oder wie funktioniert das?
Ja, man wird vorgeschlagen. Mhm. Also natürlich, mein Chef ist auf mich zugekommen, hat gefragt, hey Dennis, kannst du dir das vorstellen? Der hat aber nicht nur mich allein gefragt, sondern der hat auch andere Kandidaten gefragt. Und dann ist das, wie wahrscheinlich in vielen großen Konzernen, ein Auswahlverfahren, wo es Gespräche gibt mit dem Vorstand, wo es aber auch Gespräche gibt mit einer externen Agentur.
Ah, ja.
Die nochmal mit Psychologen Interviews führt, psychologische Tests führt. Also ein durchaus, muss ich sagen, anspruchsvolles Auswahlverfahren.
Was müssen Sie da für Tests machen?
Ja, das sind Persönlichkeitstests.
Ja.
Und dann auch nochmal wirklich so Interviews mit Psychologen oder Psychologinnen waren es in dem Fall. und die finden dann nochmal heraus, so Stärken, Schwächen, Charakterzüge, ja, etc. Ja.
Ach stark, okay. Also da wird sehr genau geschaut und dann hieß es, ich weiß nicht, wie haben Sie davon erfahren, dass Sie den Job bekommen werden?
Ja, durch meinen Vorgesetzten, der mir dann irgendwann gesagt hat, so Dennis, du bist das. Ja. Und dann ist es natürlich noch so, wir haben bei der MN Truck & Bus Deutschland GmbH auch einen Aufsichtsrat. Mhm. Das muss natürlich der Aufsichtsrat dann formell beschließen. Dann habe ich mich dort nochmal vorgestellt und dann hat der Aufsichtsrat das offiziell so genehmigt.
Okay, ja. Okay. Ja. Und Ihr Vorgänger Christoph Huber hat ja das Unternehmen bekanntermaßen verlassen, ist ja auch in der Presse ja offiziell verkündet und bestätigt worden. Haben Sie sich dann 2 Wochen neben Ihnen an den Tisch gesetzt und gesagt, Mensch, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Oder wie macht man so eine Übergabe oder gibt es das überhaupt nicht? Kommen Sie einfach in Ihr neues Büro und fangen dann mal an?
Na, es gab schon Übergabetermine, wo wir natürlich über die wesentlichen Themen gesprochen haben, wo wir auch über das Führungskräfteteam gesprochen haben, die Aufgabenverteilung. Wir haben auch drüber gesprochen, was sind so die kritischen aktuellen Themen, die anstehen. Mhm. Und weil Christoph Huber ist ja dann auch wirklich rausgegangen. Er ist aber nicht aus der Welt. Mhm. Ja. Christoph Huber ist zur Thiemann-Gruppe gegangen, die ein Partner von der MAN ist. Von daher kann ich immer noch anrufen und Fragen stellen. Das okay, ist gut. Sehr gut. Und nein, ansonsten ist es aber, man kann gar nicht so viel, sage ich mal, in der Theorie übergeben, sondern muss einfach, glaube ich, auch selber sich ein Bild machen und mit den Menschen sprechen. Und das tue ich gerade sehr, sehr viel.
Das ist mir aufgefallen, Sie sind auf LinkedIn äußerst aktiv geworden seit dem 1.1. Sie haben vorher, wenn ich das so erzählen darf, ist ja öffentlich einsehbar, ne? Sie haben vorher sehr viel geteilt natürlich immer, also auch wenn Unternehmensmeldungen draußen waren. Und seit 1.1. schreiben Sie auch selber sehr viel auf LinkedIn. Ist das einfach so mit der neuen Position gekommen oder?
Ja, das ist mit der neuen Position, die steht natürlich deutlich mehr in der Öffentlichkeit, auch repräsentativ natürlich für die gesamte MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Und von daher finde ich das wichtig. Es ist natürlich auch mein ganzes Team irgendwo verteilter. Das Team ist auch ein Medium natürlich, um mit Kunden, mit Team und so weiter auch ein Stück weit zu kommunizieren. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein Stück weit Hilfe bei dem Thema LinkedIn.
Okay, das ist schon mal gut. Ich bräuchte das nämlich auch. wann ist bei Ihnen der Knoten geplatzt, dass Sie gesagt haben, es muss etwas mit Nutzfahrzeugen sein? Sie haben über Ihre Vergangenheit und über Ihren Ursprung ja schon ein bisschen was erzählt, aber wo war gab es diesen einen Punkt, der gesagt hat, Mensch, jetzt, das packt mich so sehr, dieses Thema, da bleibe ich jetzt länger dran.
Ja, es war wirklich da, wo ich ja quasi jetzt ein bisschen aufgehört habe zu erzählen, diese 3 Jahre Beratungszeit bei Daimler Truck, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, die Branche ist richtig cool. Mhm. Ja, das macht richtig Spaß, die sind irgendwo bodenständig, ist so ein Produkt zum Anfassen, da kann man was bewegen. PKW war mir immer so ein bisschen zu abgehoben irgendwie. Mhm. Ich hatte auch viele Berührungspunkte zur PKW-Welt. Teilweise war mir das einfach ein bisschen zu abgehoben. Mhm. Und wenn ich da vielleicht noch anknüpfen darf, irgendwann nach der Zeit da bei Daimler Truck war ich dann 7 Jahre in Summe bei Roland Berger und mit einem sehr rastlosen Leben. Und damals schon mit meiner Freundin lange zusammen, die dann irgendwann gesagt hat, also so geht das familiär nicht mehr weiter.
Okay.
Und meine jetzige Frau. Und die hat damals gesagt, und die hat damals in München gewohnt.
Okay.
Hat damals gesagt, also jetzt müssen wir mal irgendwas machen, wo ich dich ein bisschen häufiger sehe als nur jedes dritte Wochenende. Und und dann habe ich mich entschieden, mich bei der MAN zu bewerben. Mhm. War natürlich dann naheliegend und das hat funktioniert und dann habe ich im Einkauf angefangen. Mhm. Ja, und so bin ich eigentlich zur MAN gekommen.
Okay.
Also und zu meinem Leben in München und meiner Frau.
Ja, gut, ich meine, das ist natürlich, man sucht sich dann ja auch irgendwann mal eine Basis, eine eigene. Ne? Man will ja vielleicht auch irgendwo sich zu Hause fühlen. Jetzt habe ich bei der Durchsicht Ihrer Vita, ich habe mich schwer getan, vorher einzuschätzen, wo fühlen Sie sich eigentlich zu Hause? Gibt es einen Ort? Haben Sie vielleicht noch Bezugspunkte nach Berlin, wo Sie ja mal geboren sind? Ist es jetzt München? Ist es vielleicht was ganz anderes?
Das ist wirklich keine einfache Frage für mich zu beantworten. Berlin ist es nicht und Essen ist es auch nicht. Es ist schon eher am ehesten die Zeit, wo ich die Schulzeit verbracht habe, in Friedrichsdorf, Taunus. Da habe ich so ein bisschen Heimatgefühl, wenn ich da wieder hinfahre, aber es ist nicht so stark ausgeprägt. Und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt in München, bin ich ja seit ich bei der MAN bin, und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Inzwischen muss ich sagen, sind wir sesshaft geworden, zwei Kinder hier zur Welt gebracht, also nicht ich, aber meine Frau.
Ja.
Und wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier, und hier fühlt sich das schon jetzt ein Stück weit nach Heimat an.
Sehr schön. Was holt Sie nach einem anstrengenden Arbeitstag wieder auf den Boden der Tatsachen zurück?
Also ganz schnell mein 12-jähriger Sohn, wenn er abends als erstes irgendwie meint, er müsste noch weiter Fortnite zocken und diskutiert mit mir über die Online-Zeit. Oder auch meine 15-jährige Tochter, die gerade wieder irgendwie Streit mit irgendeiner Freundin hat und dann ihr Herz ausschüttet. Ja. Es sind häufig Familienthemen, einfach die dann ganz schnell Priorität gewinnen. Ich komme aus einer sehr großen Familie. Ich hatte selber 4 Geschwister und mag das sehr. Ich bin ein Familienmensch, und das ist das, was mir, was mich erdet und was mir auch sehr viel Energie zurückgibt. Ist immer wieder ein guter Quell an Energie.
Da spielt auch eine Sache rein, die ich im Vorfeld über sie erforscht habe. Gut, erforscht kann man nicht sagen. Ich habe ihre Pressestelle gefragt, um es ehrlich zu sagen. Sie machen etwas, das ich sehr bewundere, weil ich selber nicht darauf achte. Sie frühstücken jeden Morgen gemeinsam mit der Familie.
Das ist richtig. Ja, absolut. Das ist mir wichtig. Das ist auch so die Zeit, wo wir zu viert da sind. Das ist nicht viel Zeit, das ist eine halbe Stunde. Aber da wird nochmal geredet, was war am letzten Tag, da merkt man, was beschäftigt die Kinder, was steht bei der Frau an, was steht bei mir an, man koordiniert nochmal die letzten Themen, man stellt auch fest, dass irgendwie eine Englischprobe ist, wo man doch vergessen hat zu lernen, also nicht ich, aber es ist einfach irgendwie nochmal so ein Zusammenkommen und ist für mich eine sehr, sehr wichtige Zeit.
Ich bewundere das deshalb so sehr, weil ich stelle mir das gerade in Ihrer jetzigen Position wahnsinnig schwierig vor, das zu koordinieren, also auch terminlich etc. Oder stelle ich mir das nur so vor?
Ja, da hilft mir eine Sekretärin, das ist natürlich gut, aber klar, man muss das auch wollen und einfach so priorisieren. Und ich sage auch ganz klar, die Zeit ist da für die Familie reserviert. Und das ist vielleicht auch der Vorteil jetzt an dieser Funktion und Position, dass ich ein Stück weit das auch selber steuern kann. Ja.
Trotzdem, wenn Sie haben 2 Kinder im Teenager-Alter zu Hause, gut, man freut sich natürlich immer auf die Familie, aber ist das, wie drückt man das jetzt am besten aus? Ich hatte ursprünglich mal die Frage formuliert, was kann sie so richtig auf die Palme bringen? Und als ich dann erfahren habe, dass sie 2 Kinder im Teenager-Alter haben, dachte ich mir, das wird es wahrscheinlich sein. Liege ich da richtig?
Ich glaube, generell ist es relativ schwierig, mich auf die Palme zu bringen. Da muss schon ziemlich viel passieren. Daheim ist es das Thema mit ganzen Online und Zocken. Und wenn dann irgendwo Dinge zum dritten Mal nicht passieren, dann kann es dann irgendwann mal sein. In der Arbeit sind es andere Themen, da sind es eher so die Themen, wenn es irgendwo nicht schnell genug vorangeht oder man irgendwo so in bürokratischen Regeln und Prozessen gefangen ist und irgendwo das Gefühl hat, alle wollen was verändern, aber es geht irgendwie nicht schnell genug und es ist zu kompliziert. Das bringt mich dann manchmal auf die Palme.
Okay. Aber ich glaube, selbst einen auf die Palme bringen, so schätze ich Sie jetzt mal ein, wie Sie mir gegenüber sitzen, ist dann noch relativ, das ist nicht der große Vulkan, der ausbricht.
Nee, also ich fange jetzt nicht an rumzuschreien oder so, aber dann werde ich vielleicht ein bisschen deutlicher.
Wo Sie eventuell schreien allerdings, auch eine Sache aus Ihrer Freizeit, die mir zugetragen wurde, ist das Thema Konzerte. Sie gehen anscheinend viel auf Konzerte und das wurde mir als eine Leidenschaft von Ihnen mitgegeben. Warum?
Ja,
Was fasziniert Sie daran?
Ja, wahrscheinlich, weil ich vollkommen unmusikalisch bin, kein Instrument spiele, höre ich lieber bei anderen zu. Okay. Nein, also ich mag schon immer Musik und ich höre gern verschiedene Musikrichtungen von Rock bis Pop, alles was es da gibt und ja, und jetzt ist es besonders schön, gerade irgendwo die Zeit, weil meine 15-jährige Tochter, die fängt auch an, sich für Musik zu interessieren, mhm. mit der kann ich auch gemeinsam auf Konzerte gehen und ja, ich sag mal von Pink bis New Model Army, mhm. Von Hard Rock bis Ed Sheeran ist da alles dabei gewesen
schon. Waren Sie bei Ed Sheeran letztes Jahr?
Ja, da war ich.
Da war ich auch.
Ja, da waren wir zusammen und haben uns nicht gesehen.
Möglicherweise, ich hätte sie auch vielleicht noch gar nicht erkannt damals.
Wahrscheinlich.
Im Olympiastadion bei strömendem Regen.
Ja, genau.
In München.
Genau.
Als im letzten Lied die Technik versagt hat.
Ja, so
bei
war
dem
das.
Konzert war ich zumindest. Ja. Das war sehr stark tatsächlich. Ja. Was wäre ein Konzert, für das Sie bereit wären, sich stundenlang vorher anzustellen, um in der ersten Reihe stehen zu können?
Puh, also stundenlang um in der ersten Reihe, das mache ich nicht, für kein Konzert. Und außerdem gibt es die Tickets ja online. Aber ich hätte gern, falls mir irgendjemand helfen kann, ich hätte gern Tickets für Adele.
Ich dachte es mir. Mein Papa wird 60 dieses Jahr, da müssen wir uns dann tatsächlich streiten, weil ich hätte die nämlich auch. Und wenn möglich, bitte bezahlbar. Es ist unfassbar, was da für ein Hype entstanden ist. Also vielleicht für
Wahnsinn.
Alle, die das außerhalb...
450 Euro plus. Also ich bin schon am Suchen.
Aber ja, das ist Wahnsinn. Also für alle, die das außerhalb des Münchner Dunstkreises nicht mitbekommen haben, Adele wird in Mitteleuropa in diesem Jahr die einzigen Konzerte in München spielen. 10 sind es an der Zahl, kurioserweise 4 normale Konzerte und 6 Zusatzkonzerte. Dafür wird eine eigene Bühne im Messeviertel aufgebaut. Da passen, glaube ich, 70.000 oder 80.000 Menschen sollen da reinpassen. Und die Tickets wurden im Prinzip quer durch Europa allen aus den Händen gerissen und zu horrenden Preisen verkauft. Ja, wir haben es alle versucht und sind gescheitert. Aber wenn Sie jetzt auch mit Ihrer großen Tochter auf Konzerte gehen, dann ist da auch mal wahrscheinlich ein Justin Bieber, Capital Bra, Taylor Swift, irgendwie sowas dazwischen.
Ja, Taylor Swift wären wir gern gegangen. Wir wären auch gern bei Olivia Rodrigo jetzt, aber da haben wir auch keine Karten bekommen. Also ich finde sowieso in München, die Tickets für Konzerte sind echt extrem schnell ausverkauft. Mhm. Also man muss schon ein Stück weit Glück haben und nachts aufstehen und dann sofort den Knopf zurückwerfen beim Online-Kauf. Ja.
Und selbst dann funktioniert es nicht immer, ja.
Aber genau. Bei Pink waren wir zusammen.
Bei Pink? Mhm. Na, immerhin. Das muss ja auch großes Kino gewesen sein. Ne?
Großes Kino.
Sehr
großartige
schön.
Entertainerin.
So, wenn man sie jetzt nicht gerade im Olympiastadion sieht,
ja.
Dann anscheinend auch auf den Skipisten der größeren Umgebung hier. Passionierter Skifahrer, Herr Affeld. Wo treibt es Sie dahin? Wo ist Ihr Pistengeheimtipp? Vielleicht auch in Jahren wie diesen, in denen nicht mehr so viel Schnee liegt.
Ja, so viele Geheimtipps habe ich da, glaube ich, nicht. Aber wo wir in den letzten beiden Jahren waren, ist wirklich ein bisschen weitergefahren nach Südtirol. Mhm. Vielleicht nicht, weil die Pisten da unbedingt die besten sind, aber die Hütten sind die besten.
Okay.
Und das Essen ist hervorragend. Und das Wetter ist immer noch ein Ticken besser und das Panorama hervorragend. Wir waren jetzt gerade in den Faschingsferien, waren wir jetzt in Südtirol dort am Kronplatz. Und tolles Skigebiet, vielfältige Pisten und hatten 5 Tage Sonne und sind richtig schön Ski gefahren.
Mhm. Wenn wir jetzt eh schon ein bisschen in ihrer Freizeit stöbern, ich kenne das selber, weil bei meinem Chef ist das genauso. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit Fahrzeugen oder Nutzfahrzeugen und kommen dann nach Hause und das allererste, was sie machen, ist nicht Hallo Familie, schön wieder zu Hause zu sein, sondern die gehen erstmal in die Garage zu den Oldtimern und befassen sich sofort wieder mit Fahrzeugen. Ist das bei Ihnen auch so oder findet das eine natürliche Grenze an der Haustür?
Also erstmal habe ich keinen Oldtimer in der Garage und das Carport, was ich habe, ist den Hasen zum Opfern gefallen. Da wohnen jetzt die Kaninchen.
Oh.
Stattdessen steht mein Auto auf der Straße. Also so zu...
Damit, ehrlich.
Damit zu den Prioritäten bei uns.
Okay.
Was war nochmal die Frage?
Okay, Sie haben sie schon beantwortet. Die Kaninchen sind wichtiger als Ihr Auto.
So ist das.
Ach, Wahnsinn. Okay. Ja.
Nein, ich bin jetzt kein wie soll ich sagen, kein Technik nah. Ich bin auch vom Hintergrund ja BWLer und kein Techniker. Ich habe mir das ein Stück weit angeeignet, auch natürlich aneignen müssen jetzt in dem Job. Ich habe auch damals statt Bundeswehr mich 7 Jahre fürs technische Hilfswerk verpflichtet. Ah ja. Da habe ich auch ein bisschen Technik gelernt, muss ich sagen. Und ja, aber ansonsten, Auto ist vielleicht interessant. Ich meine, über Auto reden ja immer alle, ne? Mhm. Ich habe auch jetzt seit November zum ersten Mal ein Elektroauto.
Welches?
Den ID. Buzz.
Den? Ehrlich?
Ja.
Sie sind der eine, der ihn hat. Ehrlich?
Das ist okay, gemein. Ich habe schon mehrere gesehen, ja, aber es ist wirklich tatsächlich noch ein bisschen selten.
Ja.
Und davor jahrzehntelang Audi A6 Quattro gefahren.
Ja.
Und die Umstellung ist schon, muss man sich schon umgewöhnen. Ich habe so einiges in meinem Verhalten geändert, aber es macht Spaß. Ja.
Und Sie sind zufrieden damit, mit dem ID. Buzz?
Ja, ich bin mit vielen Dingen zufrieden. Ich hatte mir vorgestellt, dass das Thema Laden und Reichweite und so deutlich schwieriger ist. Ich habe mit dem Thema Laden gar keine Probleme. Das funktioniert einwandfrei. An das Thema Reichweite muss man sich natürlich ein bisschen gewöhnen, ein bisschen anders planen, anders fahren. Und aber es gibt ein Ding, wo ich einen Riesenschreck bekommen habe, ist, ich war auf Schneefahren mit dem Quattro gewöhnt. Ja. Da kannst du wirklich wie auf Schienen langfahren. Ja, und jetzt mit dem Bus und höheren Schwerpunkt und Heckantrieb hat es mich einmal fast zerlegt.
Ui, okay.
Und ja, von daher, da muss man sich ein bisschen umgewöhnen.
Ja, tatsächlich. Ich kenne das Auto insofern, weil ja der ID. Buzz ja wie ID.3 zum Beispiel ja auch einfach auf dem Baukasten aufbaut. Ne? Also der Antrieb ist im Endeffekt gleich, der gleiche. Wir hatten hier im Verlag lange Zeit einen ID.3 aus der First Generation noch als Poolfahrzeug, das wir für Termine hergenommen haben. Der ist jetzt inzwischen durch einen Cupra, aber technisch gleicher Bauart ersetzt worden. Und hier gehen die Meinungen extrem auseinander. Mhm. Ich war am Ende der Zeit ganz zufrieden, vor allem weil die Reichweite immer mehr geworden ist, kurioserweise.
Wahrscheinlich im Winter gekauft und dann im Sommer.
Genau andersrum.
genau andersrum,
ja. Es war merkwürdig. Also der hat Updates bekommen ohne Ende. Ich weiß auch nicht, was da war, aber auf einmal gingen dann irgendwie gleich 50, 60 Kilometer mehr. Oh, war echt schön, aber war halt auch First Generation und probiert
das mal aus. War die Klimaanlage kaputt?
Möglicherweise, ich weiß es nicht. Und ja, so im Nachhinein, ja, also was ich ganz grauenhaft finde, ist die Menüführung. Ich komme damit einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich mag das auch nicht, wenn man überall Touch hat. Ich brauche Knöpfe im Auto. Ja. Also das, aber ist Geschmackssache natürlich.
Ja, mich nervt immer bei der Menüführung, wenn ich irgendwo hinkommen will und muss einmal erst drei, vier Untermenüs und komme nicht schnell genug zu den entsprechenden.
Wenn es nicht schnell genug geht,
das hatten wir eben schon. Genau,
genau. Na, sehr schön. Kommen wir noch ein bisschen in die eigentliche, oder nicht in die eigentliche, aber in Ihre alltägliche Welt zur MAN zurück. Vielleicht einfach, dass wir auch über 2, 3 aktuelle Themen gesprochen haben, Herr Affelt. Sie sind jetzt in einer Zeit eingestiegen, die für Sie und für das ganze Unternehmen ja sicher sehr spannend und sehr zukunftsweisend ist. Wenn wir jetzt mal ins vergangene Jahr reinschauen, es gab erst kürzlich die Pressemitteilung, dass MAN generell den Lkw-Absatz um 44% hat steigern können. Und man hatte in dieser Pressemitteilung allgemein so ein bisschen den Eindruck, Mensch, da ist jetzt Entspannung bei Ihnen im Geschäft spürbar gewesen. Wie haben Sie das letzte Jahr bei MAN erlebt und wie würden Sie die generelle Lage gerade einschätzen?
Oh, entspannt habe ich das nicht erlebt, muss ich sagen. Aber ja, es ist richtig. Wir haben wirklich, wir haben letztes Jahr Rekordzahlen abgeliefert in vielerlei Hinsicht, auch bei den Absätzen, auch was das Deutschlandgeschäft anbetrifft. Extrem erfolgreiches Jahr bei den Lkw-Absätzen. Wir waren Marktführer mit der Marke MAN. Bei Stadtbussen, wir sind Marktführer bei Elektrobussen gewesen letztes Jahr und auch mit dem Transporter wachsen wir ordentlich. Von daher war es ein hervorragendes Jahr 2023, hart erkämpft, muss ich sagen. Wir kommen ja jetzt aus schwierigen Zeiten, wo wir wirklich mit Corona gekämpft haben, danach mit Ukraine-Krieg, wo wir wochenlang keine Kabelstränge hatten. Danach mit Supply Chain Krise und Versorgungsengpässen. Wir haben wirklich harte Zeiten jetzt durchgemacht, muss ich sagen, seit 2020, unsere Kunden auch. Und von daher war das ein Stück weit letztes Jahr auch die Belohnung für sehr, sehr harte Arbeit. Ja.
ein bisschen blöd ist, dass sie erst zum 1.1. jetzt eingestiegen sind und an diesen Zielen gemessen werden, oder?
Ja, klar. Also wer taktisch denkt, sollte meinen, man sollte immer unten einsteigen und nicht oben, auf einem Rekordhoch. Ja, schauen wir. Ja, also das gehört natürlich auch mit zum Job, auch wenn die Zeiten ein bisschen schwieriger werden, das zu managen. Und das ist das, was wir aktuell sehen. Also wir sehen extreme Kaufzurückhaltung, extreme Verunsicherung bei den Kunden. Und wir erwarten einen deutlich schwächeren Markt. Ja, wir erleben es wirklich, die Kaufbereitschaft bei den Kunden ist sehr zurückhaltend im Moment.
Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und...
Es sind verschiedenste Faktoren. Es ist eine große Verunsicherung aufgrund der wirtschaftlichen Lage, aufgrund der politischen Lage, aufgrund der hohen Zinsen. Investitionen sind extrem teuer zu finanzieren. Es ist eine zusätzliche Belastung gekommen durch die Maut. Jetzt, ne? Und und da muss jeder Unternehmer erstmal rechnen, was bedeutet die Maut für mich, was bedeuten die Zinsen für mich. Wir sehen mehr Insolvenzen und unsere Kunden kämpfen. Und da kann ich es auch verstehen, dass dann vielleicht auch mal die eine oder andere Investition zurückgestellt wird. Obwohl sie eigentlich angebracht wäre, wenn der Fuhrpark schon ein Stück weit in die Jahre gekommen ist.
Ne? Ich wollte gerade sagen, es führt am Ende dazu, dass die Unternehmer die Fahrzeuge einfach länger halten dann.
Genau.
Okay. Werden aber dadurch höchstwahrscheinlich auch serviceanfälliger oder wartungsanfälliger oder reparaturanfälliger. Könnte ein Nebeneffekt sein des Ganzen?
Das ist klar, das ist so. Das ist immer eine Abwägung der Kunden, wie lange halte ich ein Fahrzeug, Neueinschaffung versus Reparaturkosten und logisch, das ist immer eine Abwägung. Ja.
Jetzt haben wir das Jahr 2024, wenn wir gar nicht in allzu weite Zukunft schauen, dann haben wir ja noch einige größere Brocken, die da auf den LKW-Markt zukommen. Ich hatte eingangs ja schon gesagt, das ist eine spannende, aber auch eine Zeit des Umbruchs. Die Elektromobilität hält Einzug in die Nutzfahrzeug- und jetzt auch in die schwere Nutzfahrzeugbranche. Man hat es vor 2 Jahren ja auch auf der IAA schon ganz gut gesehen, da waren sehr viele Elektro-LKW zu sehen, wenn auch noch Prototypenform. Jetzt so langsam hat man das Gefühl, jetzt kommen auch die ersten Fahrzeuge mal auf den Markt. Sie wollen mit dem ETGX ja auch dieses Jahr dann, glaube ich, an die ersten Kunden rangehen. Wie geht man so einen Marktstart von einem völlig neuen Konzept an? Das stelle ich mir gerade in dem Kundenkontakt extrem schwierig vor.
Ja, das ist auch schwierig, weil da ist viel Aufklärungsarbeit nötig, da ist viel Beratungsleistung nötig. Ich kenne das, ich habe vor der Funktion eine ganze Zeit lang auch den TGE verantwortet, das Transportergeschäft, und da schon einige Erfahrungen machen dürfen mit dem elektrischen TGE. Man merkt einfach, dass der ganze Verkaufsprozess deutlich länger ist, weil es geht ja nicht darum, nur ein Fahrzeug zu verkaufen, sondern der Kunde muss ja auch die Infrastruktur irgendwo bei sich schaffen. Ja? Der braucht die Ladesäulen. Für die Ladesäulen braucht es teilweise andere Kabel. Für die Kabel braucht es wieder einen Bauantrag. Dann geht es um Subventionen. Ja? Dann muss ich Subventionen beantragen. Dann hängt der Kaufprozess wieder davon ab, ob die Subventionen bewilligt werden oder nicht. Also das ist für die Kunden extrem kompliziert und für uns schwierig. Und da kommt dem Verkäufer und uns eine ganz besondere Rolle zu, nämlich dem Kunden richtig gut zu beraten. Ja. Und das ist das, was wir tun, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir haben dort extra auch Experten aufgebaut. Wir schulen die Verkäufer sehr, sehr intensiv auf dieses Thema, haben im Hintergrund noch Experten aufgebaut, die den Verkäufern und den Kunden dann noch auch zusätzlich helfen können. Wir bieten wirklich Beratungsprojekte an, wo wir auf Basis der Kundendaten, der Tourendaten, wirklich dem Kunden auch sagen können, wo brauchst du Ladesäulen, wie musst du deine Touren umstellen, wie hoch ist der Energiebedarf, wie kannst du deine Stromkosten minimieren durch verschiedene Ladezeiten, Management. Und da wandelt sich komplett die Rolle des Verkäufers.
Mhm. Und es drängt ja auch ein bisschen die Zeit. Es gibt neue CO2-Flottenziele der EU, die ab 2030 greifen, die ja im Zweifelsfall dann für einen OEM ja auch wirklich hohe Strafzahlungen bedeuten können. Wie sehr sitzt Ihnen das im Nacken? Weil, also mit Verlaub, ich glaube, in 6 Jahren den Lkw-Markt so weit umzukrempeln, wird schwierig, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist extrem anspruchsvoll und der Gesetzgeber hat ja jetzt auch nochmal die CO2-Reduzierungswerte oder Ziele verschärft. Und das ist, wir müssen alle dahin. Also es führt da für mich kein Weg dran vorbei. Mhm. Also ich höre auch immer noch, ja, kommt das wirklich und kommt nicht wirklich vielleicht noch was anderes? Nein, die Ziele sind so eng und so hart, dass wir bis 2030 wirklich einen Großteil auf Elektro umstellen müssen. Und wir sind auch überzeugt, dass Elektro da die richtige Lösung ist. Nicht für alle Anwendungen, aber für 80% der Anwendungen unserer Kunden.
Mhm. Und wie sieht es dann logischerweise auch mit der Bezahlbarkeit der Fahrzeuge aus? Ich weiß, kein Hersteller nennt einen aktuellen Preis von einem Elektro-Lkw. Man sagt immer, das 3- bis 4-fache wird ja immer so durch die Lande getragen im Vergleich zu einem vergleichbaren Diesel. Das ist ja eine Investition, die ohne Förderung für kaum einen Unternehmer möglich ist.
Also inzwischen, ja, es gibt ja keine offiziellen Listenpreise, aber inzwischen sind Preise draußen, es gibt ja Angebote. Wir bieten an, wir hatten unseren Verkaufsstart schon im Oktober letzten Jahres. Und natürlich hängt alles von den Batterie- und Fahrzeugausstattungen aus, aber Faktor 3
bleibt nach wie vor so. Ist das in Zukunft erwartbar, dass man da vielleicht auch einfach als Verkäufer auch andere Anschaffungsmodelle sich überlegt? Vielleicht ist es ja gar nicht so, dass sich Kunden dann unbedingt die Sattelzugmaschine kaufen und sie dann auf einem für sie ja auch unklaren Zweit- oder Drittmarkt wieder verkaufen, sondern über welche Modelle spricht man da dann?
Ja, wir gehen davon aus, dass sich schon das Kaufverhalten da ändert, weil natürlich eine große Unsicherheit bei den Kunden da ist, auch was passiert mit der Batterie, was passiert mit dem Wiederverkaufswert, wie entwickelt sich die Technologie und natürlich muss ich auch das Dreifache an Anschaffungskosten finanzieren. Mhm. Wir glauben deshalb, dass es mehr in Leasingmodelle gehen wird und auch in Mietmodelle. Mhm. Und da freue ich mich sagen zu können, dass wir in wenigen Wochen auch ein Mietmodell für Elektro-Trucks anbieten werden.
Okay.
Und ich glaube, das ist das, was die Kunden jetzt brauchen. Mhm. Wir kennen die Batterien und deshalb vertrauen wir unseren Fahrzeugen. Wir haben eine sehr, sehr lange jetzt Erfahrung schon aus dem Busbereich. Wie gesagt, wir sind Marktführer bei Elektrobussen. Mhm. Und von daher wissen wir, wie zuverlässig und wie langlebig die Batterien sind. Und da, wo unsere Kunden vielleicht noch zweifeln, da sind wir uns sicher und deshalb können wir auch entsprechend dann ein Stück weit dort in das Risiko reingehen.
Mhm. Wie schätzen Sie die Abdeckbarkeit für Ladeinfrastruktur ein? Also ich war erst vor einigen Wochen bei einem Unternehmer, der hatte bei seinem Regionalversorger angefragt, weil der eventuell auch eine Ladeinfrastruktur aufbauen wollte. Da wurde ihm gesagt, wir haben im Prinzip gar keine Kapazitäten und Mittelspannungsanschluss kostet so und so viel. Das wollte er finanziell einfach auch nicht eingehen, dieses Risiko. Ist das eine Sache, die Ihnen vielleicht auf dem Weg zu diesen Flottenzielen das Bein legen könnte?
Ja, das ist für mich ist das also meine größte Sorge. Das Thema Ladeinfrastruktur. Zum einen das Thema Depotladen, also wirklich bei den Kunden. Ich denke, das können wir noch hinkriegen. Mhm. Die Frage ist aber immer an den einzelnen Standorten, ob man es in der Menge hinkriegt. Ich habe jetzt gerade heute wieder mit einem Kunden gesprochen, 50 Fahrzeuge im Fuhrpark. Er sagt, und er hat schon 2 Ladesäulen und es können maximal 3 werden. Er kann maximal 6 LKWs gleichzeitig laden, weil ansonsten das Netz zusammenbricht. Mhm. Und also das ist das eine Thema im Depotladen. Das maximal auszureizen. Das zweite ist, wir investieren an unseren Standorten, wo wir Werkstätten haben und bauen dort eine Ladeinfrastruktur auf. Mhm. Das dritte ist, wir haben einen Joint Venture gegründet, Mylens nennt sich das Joint Venture, zusammen mit Volvo und Daimler Truck, wo wir in Summe in ganz Europa 1700 Fast Charging, also Schnellladesäulen aufbauen. Das ist dann für das Thema öffentliches Laden. Aber ich sag mal, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir bräuchten in Europa 50.000 Ladepunkte. Ja. Und da würde ich mir eine deutlich schnellere Entwicklung wünschen für uns, für unsere Kunden. Mhm. Weil zum Schluss, glaube ich, ist das der Stolperstein.
Mhm. Ist das ein, das ist sicherlich nicht nur ein deutsches Problem, sondern gerade EU-auslandweit wird das Problem, man hat es ja auch ein bisschen bei den Pkw-Ladesäulen gemerkt, Sie können da wahrscheinlich mit dem Aldi-Bass ein Lied von singen, dass es außerhalb von Deutschland dann auf einmal echt schwierig werden kann, eine funktionierende Ladesäule zu finden. Ich kenne den aktuellen Stand jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, kommt auch sicher aufs Land ein bisschen an, aber davon ist ja gerade der europaweite Güterverkehr immens abhängig. Ja,
das hört sich jetzt so an, als wäre Deutschland hier Vorreiter. Ich sehe das Ganze gar nicht so. Ja. Also wenn ich mir dort Niederlande anschaue oder Norwegen, ja, es gibt andere Länder, die sind da, oder Schweden, die sind da deutlich weiter und schneller als wir und geben auch mehr Impulse von der politischen Seite. Bei uns hat man jetzt gerade die Förderung gestrichen. Ich finde das vollkommen falsche Ansatz, auch was das Thema CO2-Maut anbetrifft. Mhm. Kein Euro fließt zurück in Infrastruktur, ist für mich vollkommen unverständlich und der falsche Weg.
Mhm. Gut, das ist eine Sache, die sich ja eh erst noch aufbauen muss. Und wie Sie schon gesagt haben, Mylens ist, glaube ich, ein guter Ansatz, ein erster Impuls, aber es muss dann ja auch noch einiges nachfolgen. Jetzt ist für MAN, wenn wir da mal zurückkommen, nicht nur der Vertrieb von Neufahrzeugen wichtig, sondern Sie haben auch einen großen Gebrauchtfahrzeugmarkt. Wie gehen Sie diesen unter den künftigen Elektroumständen an? Das ist ja auch ein komplett neues Feld, das man da bedienen muss.
Ja, das ist natürlich schwierig, weil es dort keinen Erfahrungswert gibt.
Genau.
Ja. Im Gebrauchtfahrzeugmarkt lebt man ja sehr stark von der Erfahrung, welche Preise wurden erzielt, wie lange halten die Fahrzeuge, welche Fahrzeuge verkaufen sich gut, welche Fahrzeuge kann ich in Deutschland verkaufen, welche exportiere ich. Da liegt überhaupt keine Erfahrung vor. Und zum einen kann ich mir vorstellen, dass Gebrauchtfahrzeuge sehr attraktiv sein werden, weil sie eben dann, je nachdem, wenn ich ein Fahrzeug nach 5 Jahren habe, dann hat so ein Fahrzeug immer noch eine sehr, sehr lange Batterielebensdauer. Mhm. Und gleichzeitig ist dann aber der Anschaffungswert deutlich geringer als natürlich beim Neufahrzeug. Da kann ich mir vorstellen, dass das von dem Aspekt her schon attraktiv ist für einige Kunden und Segmente, auch für den Export attraktiv. Der andere Faktor ist die Frage, wie schnell entwickelt sich Batterietechnologie weiter? Und wie konkurrenzfähig ist dann ein Gebrauchtfahrzeug mit alter Batterietechnologie gegenüber einem Neufahrzeug mit neuer Batterietechnologie? Und das sind die Faktoren, die uns natürlich auch dann dort beschäftigen. Darüber hinaus ist es auch nicht mehr so einfach, heute bestimmt eigentlich Alter und Kilometerlaufleistung bestimmt den Restwert eines Fahrzeugs. Das wird komplizierter in Zukunft. Da hängt es davon ab, wie viel Energiedurchsatz durch die Batterie durchfließt im Lebenszyklus, wie häufig schnell geladen wird. Je häufiger ich schnell lade, desto schneller altert die Batterie. Und das ist natürlich schwierig, jetzt beim Kauf vorherzusagen, wie das Fahrzeug genutzt wird. Also ja, da gibt es noch einige Herausforderungen, ich glaube, wo wir alle zusammen lernen müssen und uns rantasten müssen.
Ist das ein denkbares Modell, dass man, wenn man jetzt in weitere Zukunft vorausschaut, dass vielleicht gar nicht mehr ganze Fahrzeuge getauscht werden, sondern einfach Batteriepacks durch modernere, neuere ersetzt werden und das Stammfahrzeug das gleiche bleibt?
Ich glaube, das ist schwierig. In China werden solche Konzepte ja gefahren, wo Batterien komplett statt geladen dann ausgewechselt werden. Da gibt es große Stationen dazu, ist aber auch ein Rieseninvestbedarf. Und wenn ich Batterien immer tauschen will, statt zu laden, brauche ich natürlich auch Faktor X an Batterien, die extrem teuer sind. Also an dieses Batterietauschkonzept glaube ich nicht. Wenn jetzt das Fahrzeug, sage ich mal, im zweiten Leben irgendwo Batterie getauscht werden soll, dann ist es insofern technologisch schwierig, weil Batterie immer mit der ganzen Elektrik, Elektronik und mit der Software und mit dem Batteriemanagement zusammenhängt.
Okay.
Und wenn ich dann ein sozusagen altes Fahrzeug mit alter Software und alter Elektrik auf eine neue Batterie da reinpacken will, dann sprechen die nicht automatisch miteinander.
Okay.
Das heißt, das ist technisch recht anspruchsvoll, das zu lösen. Ja.
Mhm. Okay, da merkt man mal, was so drinsteckt dann im Elektro-LKW auch. Ja, das ist gerade auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt, glaube ich, dann einfach eine Sache, an die man sich auch rantasten muss. Und einfach mal, wie in allen Sachen mit Elektro-LKW, was ganz anderes ist dann ja nochmal, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen und ich sehe schon, wir reden schon eine Dreiviertelstunde, jetzt mal das Thema Wasserstoff in den Mund zu nehmen. Wie stehen Sie diesem Thema gegenüber? Bei MAN weiß ich, dass zumindest an einem Wasserstoffverbrennungsmotor irgendwie ein bisschen gearbeitet wird und geforscht wird. Wie sagen Sie einfach mal,
Herr Affeld? Ja, ja. Also generell sind wir überzeugt, dass für 80% der Segmente batterieelektrisch gut funktioniert, auch im Nutzfahrzeugmarkt. Und das auch eigentlich ist auch die ökologischere Lösung, weil bei der Wasserstofferzeugung verliere ich 70% der Energie erstmal, bis ich den Wasserstoff, den Grünen, hergestellt habe.
Mhm. Ja.
Und was beim batterieelektrischen Fahrzeug genau andersrum ist. Ja, da verliere ich 30% und 70% kommt auf der Straße an.
Mhm.
Das heißt, die Energiebilanz ist deutlich besser bei einem batterieelektrischen Fahrzeug. Dennoch gibt es einfach Anwendungen im Traktbereich und das ist für mich Fernverkehr mit extremen Reichweiten, schwerer Baustellenverkehr, wo ich auch schwer vorhersagen kann, wo ich lade, oder wo es auch die Ladeinfrastruktur auf der Baustelle dann nicht gibt. Schwerlastverkehr, da gibt es Anwendungen, auch mit sage ich mal, wo viel Energie für den Aufbau notwendig ist, für die Nebenaggregate, wo Wasserstoff Sinn machen kann.
Mhm.
Es ist richtig, wir werden voraussichtlich mit einem Wasserstoffverbrenner auch an den Markt gehen.
Mhm.
Und genau um diese Segmente abzubilden.
Mhm. Ja. Aber das Thema Brennstoffzelle spielt da...
Das Thema Brennstoffzelle ist im Moment noch so teuer, dass das noch absolut nicht wirtschaftlich ist und sehen wir eher in Richtung 2030 und darüber hinaus. Ich glaube, da müssen wir mal schauen, ob sich das durchsetzt.
Mhm. Mhm. Wenn man jetzt generell dieses Thema... alternative Antriebe, nenne ich es jetzt einfach mal, sich betrachtet und man nimmt sich jetzt die großen OEMs in Europa. Wie groß ist da eigentlich das Wettrennen, das da stattfindet? Man weiß ja gerade im Bereich Elektro, da gibt es nicht so viele dynamische Prozesse, da gibt es halt Batteriegrößen, die anders sind, aber im Grunde genommen unterscheiden sich die Fahrzeuge vielleicht vom Konzept her, aber ne, für den Kunden am Ende jetzt nicht so groß. Wenn man jetzt beim Thema Wasserstoff schaut, Ihr ehemaliger Arbeitgeber aus Stuttgart arbeitet da ja mit einem Flüssigwasserstoff-Versuchsfahrzeug, mit dem sie da unterwegs sind. Das ist etwas, was jetzt bei MAN, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht ausprobiert wird. Wie groß ist da das Wettrennen um die einzelnen Segmente, die man sich da abgreifen kann?
Ich glaube, weil eben noch nicht so klar ist, welche Technologie sich am Ende mit welchem Volumen durchsetzt, experimentieren gerade alle Hersteller mit allen Technologien.
Mhm.
Ja, also ich glaube, da schließt keiner was aus und auch wir sind an allen Technologien dran.
Okay.
Und aber nichtsdestotrotz ist natürlich so eine Fahrzeugentwicklung und Antriebentwicklung ist natürlich extrem kostspielig und man kann auch nicht auf alle Pferde gleichzeitig setzen. Für uns ist klar, batterieelektrisch ist der Hauptweg und ja, der Wettbewerb ist da groß und was natürlich auch dazu kommt, muss man gucken, was passiert auch noch mit neuen Markteintritten.
Mhm.
Tesla hat häufig angekündigt, mit einem LKW zu kommen. Die Chinesen, BYD, sind sehr stark bei Elektromobilität. Und da ist natürlich die Markteintrittshürde, die wir hatten mit dem Abgasgesetzstufen, mit dem komplizierten Dieselmotor etc., ein Stück weit weggefallen. Von daher gehe ich schon davon aus, dass der Wettbewerb sich hier nochmal intensivieren wird.
Okay, also dass da dann auch andere Anbieter auf dem Markt eine Rolle einnehmen möchten zumindest. Ja. Was entscheidet dann am Ende? Entscheidet die Zuverlässigkeit oder einfach stumpf der Preis?
Beides nicht.
Sondern?
Nein, Zuverlässigkeit natürlich. Der Preis ist für den Erstkauf, und das haben wir auch im Bus erlebt, einige Kommunen haben hier chinesische Anbieter gekauft und sind nach dem ersten Kauf wieder zurückgekehrt zu uns. Und den Unterschied macht zum Schluss zwei Dinge, die Menschen, der Verkauf und wie gut ich den Kunden berate und wie gut ich für den Kunden da bin. Und das Zweite, auch der Service. Und davon bin ich überzeugt, das ist der Riesenvorteil, den wir als MAN haben. Wir haben ein unglaublich dichtes Servicenetz in Deutschland. Ja, wir haben 140 eigene Werkstätten und wir haben 210 Servicepartner noch zusätzlich, das dichteste Netzwerk. Und das ist ein Riesenvorteil bei uns, wenn dem Kunden was passiert, dann können wir sicherstellen, 24/7, der ist wieder schnell zurück auf der Straße. Mhm. Das macht den Unterschied.
Mhm. Vielleicht auf dieses Jahr in der Perspektive mal gesprochen. Wir haben noch 9 Monate, ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Wie viele Elektro-LKW wollen Sie zum Jahresende auf der Straße sehen von MAN?
Ja, das kann ich leicht beantworten, weil unser Serienstart, der beginnt in 2025 von dem Produkt. Wir werden in 24 ca. 200 Fahrzeuge auf der Straße sehen.
Als Erprobungsflotte?
Erprobung ist falsch, nein, wirklich in Kundenhand. Mhm. Das sind die ersten, wir nennen sie Early Fleet Fahrzeuge, aber das sind keine Erprobungsfahrzeuge, sondern das sind Fahrzeuge in Kundenhand.
Dann korrigiere ich meine Frage, wie viele ETGX wollen Sie bis zum Ende 2025 auf der Straße sehen?
Ja, da würde ich gern auf jeden Fall im vierstelligen Bereich würde ich da gerne sehen.
Okay, wir reden dann nochmal, wenn es dann soweit ist. Denn ich sehe, so langsam aber sicher rennt uns ein bisschen die Zeit davon und das Wochenende, es ist langsam nahe. Herr Affeldt, eine letzte Frage noch an Sie. Wann ist Ihr erstes Jahr als Leiter der Geschäftsführung bei MAN Truck & Bus Deutschland GmbH ein erfolgreiches gewesen? Mit welchem Ziel gehen Sie in dieses Jahr?
Ja, also wenn ich nächstes Jahr auf dieses Jahr zurückblicken kann und kann sagen, dass wir sehr viele Kundenaufträge bekommen haben für Elektromobilität, um dann für 2025 die Ziele zu erreichen. Das wäre toll. Und gleichzeitig natürlich, wenn wir weiter auch im Bus- und im Transportersegment unsere Ziele dort erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Und wenn wir weiterhin von den Kunden als die Nummer 1 bei Kundenzufriedenheit gesehen werden. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Okay. Und ich ergänze noch einen Punkt, wenn Sie im August es doch irgendwie zu Adele geschafft haben. Dann war es das Sahnehäubchen.
Das wäre das Sahnehäubchen.
Wunderbar. Herr Affeldt, ich danke Ihnen ganz herzlich. War ein schönes und ein kurzweiliges Gespräch mit Ihnen.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Bin schon gespannt darauf, wann wir uns wieder hören und wie MAN dann in diesem Jahr performen wird.
Dankeschön.
So, und damit darf ich mich auch von Ihnen verabschieden. Das war diese doch etwas lange, aber hoffentlich für Sie auch interessante Folge von Verkehrsrundschau Funk. Die nächste Episode, das wissen Sie bereits, erscheint wieder am kommenden Donnerstag hier bei uns auf den Kanälen. Machen Sie es gut und bis dahin.